Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Folge lautet ESG Nice to Have. Mein Gast und Gesprächspartner für die heutige Episode ist Dr. Christian Funke. Er ist Gründer, Vorstand und Fondsmanager von Source4Alpha und mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Herr Funke.
Ja, hallo. Freue mich, dabei zu sein, Herr Bartels.
Ja, Herr Funke, als Redakteur hier bei Drescher und Sie gehört es natürlich dazu, dass man immer die Tagespresse, die Fachzeitschriften liest und studiert. Und Ende des letzten Jahres wurde veröffentlicht, dass Sie die Schallmauer von 1 Milliarde Asset Under Management geknackt haben. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt man sich denn so als Asset Manager mit 1 Milliarde Assets Under Management? Hat sich denn seitdem etwas geändert im Tagesgeschäft?
Ja, danke, danke. Es hat uns natürlich sehr gefreut, dass wir diese für uns wichtige Schallmauer im Anfang Dezember durchbrochen haben. Im Tagesgeschäft hat sich, glaube ich, wenig geändert. Es war eine wichtige Marke, auf die wir hingearbeitet haben. Die Firma ist jetzt auch noch nicht so alt, vor 13 Jahren von mir und zwei Kollegen im Timo Gebken, Gaston Michel gegründet. Und das hat sich jetzt sehr gut entwickelt und diese Milliarde steht natürlich für viele Kunden und die Verantwortung ist aber genauso gleich, wie wenn man mal 5, 6 Jahre zurückgeht, wo wir noch bei 100 Millionen standen. Also insofern, wir arbeiten für unsere Kunden täglich an den Kapitalmärkten, unabhängig vom Volumen.
Ja, vielleicht für die, die Sie und Source4Alpha noch nicht kennen, können Sie uns noch mal kurz das Unternehmen vorstellen und vielleicht auch den Zuhörern die Fonds nennen, mit denen Sie eben diese Erfolgsgeschichte geschrieben haben und hoffentlich auch weiter fortführen.
Ja, gerne. Also wir haben, wie eben erwähnt, 2010 die Firma gegründet. Und zwar ist das damals ein Doktorandenteam von der EBS-Universität, der European Business School in Österreich-Winkel gewesen. Also der Timo Gebken, Gaston Michel und ich, die sich zusammen mit unserem Doktorvater, dem Lutz Johanning, der heute an der WU-Professor ist, selbstständig gemacht haben. Und zwar mit dem Thema empirische Kapitalmarktforschung. Das heißt, unsere Anlagephilosophie ist Wissenschaft, alles wissenschaftsbasierte Anlagestrategien. Und die Produkte, die Fonds, mit denen wir begonnen haben, das war 2011, unser erster und ältester ist der SVR US Long, ist auch unser erfolgreichstes Flaggschiff, was, glaube ich, den allermeisten, die sich irgendwo damit beschäftigt haben, schon bekannt ist. Sehr erfolgreicher US-Value-Aktienfonds. Mit dem Fonds haben wir letztes Jahr den Lipper Award für den besten, global besten, auch vor allen amerikanischen Wettbewerbern US-Aktienfonds gewonnen, über 3 und über 5 Jahre. Da verwalten wir so inzwischen gut 350 Millionen in diesem US-Long, reiner US-Value-Aktienfonds. Und daneben haben wir dann über die Zeit noch weitere Fonds aufgelegt, also sprich Pendants für Europa, für Deutschland, einen globalen nachhaltigen Fonds. Oder sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber, Thema Nachhaltigkeit. Dann jetzt als jüngstes Fonds-Baby im Dezember aufgelegt, vor jetzt 6 Wochen, der SVR US Equity ESG, also eine ESG-Variante unseres US-Value-Fonds.
Ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen. Sie sprachen auch Ihren Flaggschiff-Fonds an, den Source4Alpha US Long. Vielleicht zunächst, wie kommt man denn auch als deutscher Vermögensverwalter auf die Idee zu sagen, ja komm, wir managen und lossieren jetzt einen Aktienfonds für amerikanische Standardwerte? Da will man ja eigentlich meinen, da gibt es schon genügende und vielleicht auch direkt dazu die Frage, Sie sind ja auch immer in der Peer Group ganz vorne mit dabei, warum bekommen es denn die großen amerikanischen Häuser nicht gebacken, Sie da zu schlagen, ob eine BlackRock oder eine Fidelity und Co.?
Ja, also wie kommt man da drauf? Das ist diese Genese, die Entstehungsgeschichte von Source4Alpha. Wir waren damals am Stiftungslehrstuhl Asset Management, haben uns mit empirischer Kapitalmarktforschung beschäftigt, sehr stark ein Forschungsfeld, was getrieben ist von Zahlen, Daten, Empirie. Und das findet natürlich dadurch automatisch mit US-Daten statt, dem ältesten und größten Kapitalmarkt der Welt. Die ganze Forschung findet auf Englisch, in englischen Kanälen statt. Also selbst in Deutschland ist alles dann englischsprachig. Also wir sind dann im Journal of Finance, Journal of Financial Economics und auf amerikanischen Konferenzen unterwegs. Und da ist dann auch die Idee entstanden, dass es in den USA gang und gäbe ist, also empirisches Ja, basiertes Arbeiten, das Übertragen von Forschung aus dem Elfenbeinturm der Universität in die, ja, produktive Umsetzung im Fondsmanagement, war in Deutschland vor 15, 20 Jahren, ist das ja schon her, ja noch nicht so üblich. Und das war unser Anspruch. Damit sind wir gestartet und deswegen ist auch dieser US-Fonds das erste Produkt gewesen. Ist ja, war dann, wenn man mal zurückreist, auch mitten so im Nachgang zur Finanzkrise die ganze Geschichte. Das hat eigentlich also überhaupt nicht so in die Zeit gepasst. Die Finanzkrise kam aus den USA, alle hatten Angst vor Aktien, vor Dollar, der Markt war gerade zusammengebrochen. Aber wir waren immer der Überzeugung, das gehört auch heute mit dazu, dass man langfristig denken muss. Da gehört dann auch ein gewisses antizyklisches Handeln dazu und diese Grundüberzeugung, dass man ja ein gutes, gut gemanagtes US-Aktienprodukt in jedes Portfolio gehört, hat uns dazu bewegt, damals vor, ja, es sind jetzt dann auch schon 14 Jahren, diesen Fonds aus der Taufe zu heben. Der wird jetzt 13, aber den, ne, es dauert immer ein bisschen, den Fonds vorzubereiten. Und da sind wir auch sehr zufrieden mit der Entscheidung. Der zweite Teil der Frage, wieso ja, der globale Wettbewerb es da so nicht schafft, ist, glaube ich, zweigeteilt zu beantworten. Einmal, viele von den großen Managern haben natürlich sehr, sehr große Vehikel, die gemanagt werden müssen, wo viele Milliarden verwaltet werden. Jetzt sind wir natürlich deutlich, sage ich mal, flexibler mit 350 Millionen unterwegs. Das macht es also deutlich einfacher. Wir sind vielleicht in manchen Bereichen kostengünstiger, effizienter unterwegs. Und was es uns auch möglich macht, das werde ich auch immer wieder gefragt, wie macht man das da aus Frankfurt heraus? Wir sitzen in Frankfurt als Firma, so global das zu managen und vor den ganzen Amerikanern, die ja dort vor Ort sind, wir investieren ja systematisch regelgebunden. Das heißt, wir müssen gar nicht vor Ort sein, auf den Konferenzen rumreisen, die CFOs treffen, die Firmenmanager analysieren. Das ist nicht unser Anlagestil, sondern wir machen das Zahlen, Daten, Fakten. Wir kaufen uns die Daten ein und auch wenn Manager auf Roadshow sind und uns fragen, weil wir großer Aktionär sind, ob wir sie denn treffen wollen, sagen wir, nein, wollen wir nicht. Diese ganze Emotion muss raus. Wir machen das rein systematisch und das funktioniert sehr gut.
Sie können ja auch in das komplette Universum an den US-amerikanischen Aktien des S&P 500 investieren. Würden Sie denn auch sagen, das macht Ihre Strategie einzigartig, auch im Vergleich zu den Kollegen, eben dieses wissenschaftlich fundierte?
Ja, das ist ganz klar aus meiner Sicht unser Alleinstellungsmerkmal. Ich will gar nicht sagen, dass das irgendwie besser oder schlechter ist, einfach ein anderer Anlagestil. Wir sind ein sehr aktiver Manager, der aber immer systematisch regelgebunden unterwegs ist und der auch in dem Sinne dann ja keinen Starfondsmanager hat. Das heißt, ich bin zwar jetzt derjenige, der unsere Gesellschaft immer nach außen überall repräsentiert und präsentiert, aber der Investmentprozess, der ist von uns gemeinsam, also von dem Timo Göpken, Gaston Michel und mir, entwickelt worden und wird jetzt seit ja, bald 15 Jahren auch systematisch durch uns und unser Team angewendet und soll dadurch auch unabhängig davon sein, ja, von irgendwelchen Bauchentscheidungen oder Meinungen. Das heißt, was jetzt der Christian Funke zu Aktie A oder Aktie B meint, hat wenig zu sagen, sondern es geht wirklich um Zahlen, Daten, Fakten und diese Systematik und die Regeln, nach denen wir folgen.
Nun haben Sie Sie sprachen es vorhin schon an, die nachhaltige Variante des amerikanischen Aktienfonds lanciert. Der Klassiker, sage ich jetzt mal so, unterliegt ja, soweit ich weiß, keinerlei Restriktionen in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Kommen wir gleich nochmal auf die Unterschiede zu sprechen. Zunächst einmal bei dem nachhaltigen Ableger. Was waren denn erstmal die Gründe für die Auflage? Kam der Impuls von Ihnen, ich sag mal, intrinsisch motiviert oder sind die Investoren auf Sie zugekommen, haben gesagt, Herr Dr. Funke, wäre doch mal super, wenn Sie mal eine nachhaltige Variante auflegen?
Ja, also es ist Zweiteres in der Tat gewesen. Wir sind seit 4 Jahren, der Fonds wird jetzt 5, mit einem globalen nachhaltigen Fonds unterwegs, dem Better Future Aktien Global. Auch der ist auf Nachfrage von Kunden aus unserer Vermögensverwaltung entstanden. Und bei unseren anderen Fondsprodukten ist es durchaus immer mal wieder so, dass jetzt mit der neuen EU-Verordnung, also Offenlegungsverordnung, viele Investoren dann auch Zwängen regulatorischer Art unterlegen und oder Kundennachfrage auch gespürt haben und dann gefragt haben, ob wir den Fonds nicht von sogenannten Artikel 6 nach Auflegungsverordnung auf Artikel 8 umstellen wollen, also den S4 US Long, den bestehenden Fonds. Und da haben wir gesagt, nein, das möchten wir nicht. Wir möchten den funktionierenden guten Investmentprozess gerade nicht anpacken. Der hat ja dafür gesorgt, dass wir dass wir auch diese Awards gewonnen haben, dass die Performance so gut ist, dass wir in der Peer Group ganz vorne sind, etc. Aber wir wollen natürlich den Investoren die Möglichkeit geben. Und das sind dann also vielfach aus dem Versicherungsbereich, die wirklich einfach die Quoten von Zielfonds, Dachfondsmanager, die die Quoten von Zielfonds dann hochfahren müssen, die gesagt haben, ja, wir würden gerne mehr machen, aber wir brauchen eine Artikel 8-Version. Und so haben wir den US Equity ESG dann. Deswegen haben wir uns im Sommer letzten Jahres entschieden, das zu machen und jetzt zum 1.12.2023 aufgelegt. Mit dann, ja, der ist dann natürlich deutlich kleiner, der hat jetzt 16 Millionen zum Start, aber da sind wir eigentlich ganz, ganz zufrieden. Ein, zwei, drei Investoren sind aus dem bestehenden Fonds wirklich auch rübergewechselt, komplett zum Start, weil auf deren Wunsch der Fonds ja auch entstanden ist. Und dann haben noch einige Investoren aus unserer Vermögensverwaltung mit investiert und weitere Externe, die eben ja, Teile ihres Investmentprozesses haben, dass sie nur Artikel 8 Fonds einsetzen.
Vielleicht auch mit Blick auf die aktuelle Stimmung. Aktuell verspürt man ja auch so einen gewissen Rückgang des Interesses an ESG-Investitionen, so eine gewisse Übersättigung auch bei ESG-Fonds. Würden Sie sich heute denn vielleicht auch anders entscheiden, einen, ich sag mal, nachhaltigen Ableger auf den Markt zu bringen? Da hat ja bestimmt auch der Prozess ein paar Tage gedauert vom Punkt, wir können ja einen ESG-Fonds Ableger auflegen zu jetzt, der Fonds ist endlich aufgelegt. Also vertrieblich gesehen, Sie haben jetzt ja auch ein neues Vertriebsass verpflichtet, aber vertrieblich gesehen ist ja der ESG-Ableger wahrscheinlich aktuell nicht so der Renner.
Das bin ich mal gespannt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Und das ist ja das Schöne. Wir sind eine unabhängige Fondsgesellschaft. Wir sind jetzt vielleicht weniger von irgendwelchen Vertriebsmoden getrieben. Das heißt, wir legen unsere Produkte eigentlich immer auf Kundennachfrage aus und weniger aus Umfragen und der Überlegung, was denn jetzt vertrieblich 2024 das Spannende ist. Ich stimme Ihnen völlig zu. Auch ich habe so eine Gegenbewegung gegen ESG letztes Jahr mehr und mehr verspürt, in den USA teilweise ganz extrem. Larry Fink will das, also der Chef von BlackRock will das Wort gar nicht mehr benutzen. In Texas wollen sie alle Mandate mit BlackRock kündigen und so weiter. Also diese Gegenbewegung ist wirklich auch vor allem in den USA sehr stark da. Aber das ist für uns eigentlich gar nicht so relevant, sondern wir wollen die Nachfrage unserer Investoren, unserer Kunden bedienen und haben zwei Varianten im Angebot. Für diejenigen, die sagen, nee, ich möchte das nicht, haben wir den etablierten bestehenden US Long. Und für diejenigen, die sagen, ja, das ist wichtig, haben wir den US Equity ESG. Und insofern bin ich mit der Entscheidung, die haben wir vor sehr, sehr gut 6 Monaten gefällt, sehr zufrieden. Es hat, die Auflage hat gut geklappt und der Fonds funktioniert, so wie wir ihn gebaut haben, sage ich an der Stelle. Also bei uns funktioniert das ja immer sehr systematisch, auch sehr gut.
Um eben die Nachhaltigkeit zu bestimmen, habe ich im Vorfeld gelesen, setzen Sie einen zweistufigen Filterprozess ein. Den können wir dann ja dann auch nochmal im Detail in einem Webinar skizzieren, erklären. Könnten Sie uns denn vielleicht nochmal ein Beispiel nennen, vielleicht ein Unternehmen, das es in Ihren Standardfonds geschafft hat, eine Aktie, in die Sie im, ich sag mal, Klassiker investiert sind und vielleicht die Aktie, die es nicht in den ESG-Fonds geschafft hat, aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, dass wir so eine Vorstellung haben, wo Sie sagen, passt in den Nachhaltigkeitsfonds, aber nicht in den Standardfonds oder andersrum, passt in den Standardfonds und eben nicht in den Nachhaltigkeitsfonds.
Information, Drescher und Sie. Die Fondsplattform. Täglich neue Webinare, Aufzeichnungen, Videos, Podcasts und topaktuelle News aus der Fondsbranche. Inhaltlich strukturiert, klar fokussiert und anwenderfreundlich. Auf der Fondsplattform bleiben professionelle Investoren und Finanzdienstleister immer auf dem Laufenden. Mit über 120 Partnern haben Sie die ganze Breite der Produkt- und Anbieterlandschaft im Blick. Erschließen Sie die B2B-Welt der Fonds gleich jetzt unter diefondsplattform.de.
Ja, also. Es gibt ja bei dem Prozess sind dann unterschiedliche Punkte, die eine Rolle spielen. Sprich, wir nehmen dann ESG-Bewertungen raus und die BaFin-Mindestkriterien, Governance, dass man in alles, was sag ich mal, ökologisch oder Governance und Social alle Kriterien nicht erfüllt, raus ist. Das sind, wenn man die beiden Fonds nebeneinander legt, in dem US Long sind wir mit 100 Titeln und und die sind ungefähr. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Von den 100 Titeln sind es gut 20. Aktuell sind es 18, die diese Kriterien nicht erfüllen. Ich nenne einfach mal so Beispiel, was relativ intuitiv ist, sind zum Beispiel auf dem Bereich Versorger sehr stark dann die Versorger, die eher einen höheren ja, Kohleverstromungsanteil zum Beispiel haben. Also American Electric Power. Das ist vielleicht nicht so ein Titel, der hier bekannt ist, aber der passt dann eben von in dem Bereich nicht in diese BaFin-Mindestkriterien. Das ist so ein Beispiel. Vielleicht den Zuhörern ein bisschen bekannter ist eine Meta, also Meta, sprich das, was früher Facebook hieß, jetzt Meta Platforms, ist in dem ESG-Fonds nicht drin, weil es eben die ESG-Bewertungskriterien nicht erfüllt. Das heißt, das sind so Beispiele. Drittes Beispiel ist eine Berkshire Hathaway, wobei das sich jetzt auch schon wieder erledigt hat, weil die Berkshire Hathaway jetzt auch im US-Long abgegeben wurde. Aber das war so ein Fonds, ein Titel von den ganz Großen, die zum Auflagedatum da entsprechend nicht drin waren.
Wird denn dann auch mit der Standardstrategie ein ähnliches Rendite-Risikoprofil angestrebt wie mit dem nachhaltigen Fonds? Also, oder darf man gegebenenfalls von der einen oder der anderen Strategie eine bessere Performance erwarten?
Also das Ziel ist für uns ist wirklich, die beiden Fonds möglichst deckungsgleich vom Rendite-Risikoprofil zu bekommen, so stark wie es geht. Wir haben jetzt gut 6, 7 Wochen Performance hinter uns. Die Korrelation, also der Gleichlauf der täglichen Renditen, liegt bei 99, über 99%. Das entspricht auch dem, wir sind ja als quantitative, regelgebundene Investoren auch immer mit so Backtests, also historischen Simulationen unterwegs, haben also im Entwicklungsprozess dieses Fonds das auch zurückgerechnet, entspricht da der historischen Erwartung. Wir haben dann auch einen ganz klaren Prozess, wie die Titel, die eben im US-Long, aus dem US-Long raus müssen, dann ersetzt werden im neuen Fonds. Das läuft auch über diese Korrelation mit dem Ziel, dass wir wirklich den Markt abbilden. Und wenn jetzt die Rendite vergleichlich anschaut, über diese 6, 7 Wochen, die wir unterwegs sind, ist der Unterschied bisher minimal. Ich habe vorhin extra geschaut, 0,2%, also keine 20 Basispunkte über diese 6 Wochen. Dazu muss ich sagen, das ist jetzt, glaube ich, zufällig, dass es so eng beieinander ist. Die Track Records, die Leistungsbilanz des neuen Fonds ist ja auch noch nicht so lang. Es kann durchaus auch mal dann zu Phasen kommen, wo der eine Fonds schlechter oder der andere Fonds besser läuft. Ich würde jetzt aber nicht erwarten, dass das systematische Natur ist.
Angenommen, der nachhaltige Ableger läuft auf Anhieb deutlich besser als der Standardfonds. Verschieben sich dann auch vertrieblich die Machtverhältnisse bei Ihnen im Vertriebsfokus, dass Sie dann sagen, so, jetzt müssen wir aber alle Kunden raus aus dem Klassiker rein in die ESG nach, in den ESG-Ableger reinholen?
Ja, nein, das denke ich nicht. Es ist, glaube ich, wirklich wo es um die Präferenzen der Kunden geht. Ich unterhalte mich natürlich da auch immer viel mit unseren Vertriebskollegen. Sie erwähnten ja unser neues Vertriebsass, also der Murat Bakir, der jetzt seit 1.1. Begonnen hat. Am Ende ist es für die Vertriebskollegen sehr gut. Sie gehen zum Kunden und stellen erstmal Source for Alpha vor, haben den erfolgreichen US Long im Gepäck, 5 Sterne Morningstar, mehr als 10 Jahre Track Record, über 300 Millionen Volumen, also wirklich so alle Boxen tickend und ein sehr guter Fonds, der für viele eben ins Portfolio passt. Und wenn der Kunde dann eben sagt, ja, aber für mich ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig, dann kommt der zweite raus. Also das heißt, wir hatten gerade gestern hatten wir einen bestehenden Kunden, der investiert ist im US-Long, der gesagt hat, spannend, stellt mir doch mal den US-Equity ESG vor. Der passt einfach in eine weitere Strategie. Viele, egal ob es Fondsvermittler sind oder auch Banken, haben ja mehrere Musterportfolios oder Vermögenshaltungen im Angebot. Und manchmal ist es eben eine nachhaltige und manchmal ist es eine nicht nachhaltige. Und das eine Produkt passt dann in den einen, das andere in den anderen Bereich.
Vielleicht nochmal eine andere Verständnisfrage. Jetzt lautet der Name des Standard-Pendants Fonds Source for Alpha US Long, die nachhaltige Strategie Source for Alpha US Equity ESG. Warum heißt diese denn nicht auch Source for Alpha US Long ESG?
Ja, hätte man sicherlich so machen können. Der Name unseres Flaggschiff-Produktes US Long ist ja sowieso so ein bisschen sperrig. Da werde ich immer gefragt, wo kommt der denn her? Da muss ich dann immer wieder zurückgehen auf die Entstehungsgeschichte von Source for Alpha, also sprich so die Zeit, wo wir als drei Doktoranden an der Universität gesessen haben und überlegt haben, wie nennen wir denn unser Baby? Und so ist dann auch das Logo Source for Alpha und der Name entstanden, sprich das Alpha. Der Mehrwert am Kapitalmarkt, Source, die Quelle, also immer auf die Erklärungen zurückgehen. Das ist so das Bild, was wir entworfen haben. Und für den ersten Fonds war es dann Long im Sinne von Long Equity im Vergleich zu Long Short, also so leerverkaufsgehedgte Hedgefonds-Strategien. Das kommt so ein bisschen historisch, weil dieses quantitative Investieren, was wir machen, systematisch regelgebunden, sehr stark so in den 2000ern mit Long-Short-marktneutralen Strategien gleichgesetzt wurde. Und deswegen haben wir den Fonds SVR US Long, hätte man auch ein Equity hinten dran setzen können, genannt. Und wir haben aber jetzt einfach aus einem besseren Verständnis gesagt, der neue heißt SVR US Equity ESG, weil der Ursprungsfonds ja eigentlich auch SVR US Equity heißen könnte oder SVR US Long Equity. Das ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte.
Jetzt zum Abschluss vielleicht noch die Frage, jetzt investieren Sie, wie Sie gerade auch schon nochmal sagten, wissenschaftlich fundiert. Haben Sie sich denn auch nochmal personell verstärkt, um eben der ESG-Thematik Herr zu werden, durch den Irrgarten durchzukommen, durchzublicken? Wie steht es da? Haben Sie einen ESG-Officer nun auch bei Source4Alpha eingestellt?
Ja, also wir haben einen ESG-Nachhaltigkeitsbeauftragter, nennt der sich ja in Deutsch, also der ESG-Officer, den müssen wir haben seit Juni 21, also seitdem die Offenlegungsverordnung gilt. Da haben wir jemanden, der sich um das Thema auch kümmert. Und in der Tat haben wir uns natürlich mit dem Wachstum Produktanzahl, Kundenanzahl deutlich verstärkt. Wir sind jetzt 28 Kolleginnen und Kollegen im Team. Es kommen jetzt noch weitere in den nächsten Monaten dazu. Haben gerade letzte Woche und vorletzte Woche noch jeweils einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Und dazu gehört zum Beispiel auch ein Kollege, der im Bereich ja, Analysen, Quant Research, Datenmanagement genau diese ganzen Themen bearbeiten muss. Weil Sie haben völlig recht, man muss dann schauen, diese ganzen Ausschlusskriterien überwachen, die ganzen Daten, Datensauberkeit. Also es ist viel Detailarbeit, die dann nachher in einem Produkt mündet, was idealerweise ne, super für den Kunden ist, aber was im Management durchaus auch sehr aufwendig ist, damit die beiden Fonds auch wirklich gut zueinander passen und ja, die Kundenpräferenzen erfüllen.
Glauben Sie, es wird auch mal der Punkt kommen, wo Sie gerne in ein Unternehmen mit dem nachhaltigen Fonds investieren würden, in das Sie dann aufgrund dieser Kriterien nicht investieren dürfen?
Ja, das sehen wir relativ emotionslos. Also wir haben Kriterien, die wir definieren. Es gibt auch bei dem US Long Ausschlusskriterien, also Aktien aus dem S&P 500, die wir nicht investieren dürfen. Die gibt es ganz automatisch. Nämlich alles, was alle Waffenhersteller, die mit Streubombenmunition etc. Zu tun haben, ist ja auch ein Thema, was immer wieder gibt. Das heißt, es sind vier Titel aus dem S&P 500, die wir nicht dürfen. Das heißt, wir haben eigentlich nur 496 als Universum. Und ähnlich wird sicherlich auch beim US Equity ESG sein. Das heißt, manchmal muss man sich dann auch fragen, warum ist es denn jetzt gerade so, dass ein Titel eben rausfliegt über die Kriterien, die ja definiert sind, die wir auch erfüllen müssen, um diese Artikel 8 Offenlegung zu erfüllen. Dann ist sicherlich ist auch so, dass das nicht immer direkt intuitiv verständlich ist. Das ist aber gar nicht so wichtig. Dadurch, dass wir insgesamt sehr breit diversifiziert investieren, 100 Titel im Portfolio haben, dann wird mal einer ausgetauscht. Natürlich fragt man sich dann, ist es nicht vielleicht besser, den Fonds mit dem Berkshire Hathaway-Position zu haben versus den Fonds ohne? Aber da das jetzt keine Position ist, die Fonds-Performance dominiert, sondern immer nur eine kleine Position und die dann entsprechend durch adäquaten ja, Titel ersetzt wird, sieht man ja jetzt gerade. Wir haben 80% Deckungsgleichheit, 20% unterschiedliche Titel, aber die Fonds korrelieren mit 99%, laufen fast exakt deckungsgleich.
Ja, mit Blick auf die Uhr frage ich meine Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Herr Dr. Funke, was haben Sie uns mitgebracht? Was lesen Sie derzeit? Ich habe auch jüngst auf LinkedIn gesehen, Sie waren ja auch unterwegs. Da haben Sie ja auch uns ein oder den Abonnenten Ihres Kanals auch ein Buch empfohlen.
Ja, ich habe in der Tat, jetzt ist gerade die Weihnachtszeit hinter uns und ich bin immer für 2, 3 Wochen in Asien unterwegs und habe viel Zeit, zu lesen, habe also 4, 5 Bücher gelesen und was mich begeistert hat, das dickste Buch, was ich mitgenommen hatte, die Biografie von Elon Musk, die jüngste von Walter Isaacson, veröffentlicht worden ist. Es gab ja schon mal eine von Ashley Vance 2015, auch die schon extrem lesenswert, aber jetzt die von Isaacson nochmal. Mit vielen Details zu der Ursprungsgeschichte. Wie ist Elon Musk geworden? Warum tickt er so, wie er tickt? Und natürlich extrem spannend die Entwicklung seitdem, was da passiert ist, wie SpaceX beeindruckend sich entwickelt hat, wie Tesla sich beeindruckend entwickelt hat und auch die ganze Saga rund um die Twitter-Übernahme. Man muss ja nicht mit den vielen Dingen, die Elon Musk von sich gibt, übereinstimmen. Aber was man ganz klar sagen muss, er ist wirklich der prägendste Unternehmer unserer Zeit. Insofern kann ich das jedem nur an die Hand legen. Diese Walter Isaacson-Biografie, Elon Musk, sensationelles Buch, sehr, sehr lesenswert.
Jetzt wollen die Zuhörer aber auch wissen, ob sie in Tesla investiert sind.
Nein, sind wir nicht. Ich weiß, das ist die Frage, die sicherlich automatisch kommt, weil auch wenn ich begeistert vom Unternehmer Elon Musk, trotz aller Probleme eben ist, und da sind sicherlich viele, ich bin begeistert von dem Unternehmer und auch von den Unternehmen. Allerdings ist die Bewertung von Tesla überhaupt nicht passend für einen US-Value-Aktienfonds. Das heißt, Tesla ist zum Beispiel Risiko, Bewertung passt überhaupt nicht ins Profil und dementsprechend waren wir auch noch nie in Tesla investiert.
Ja, Herr Dr. Funke, vielen Dank für das nette Gespräch. Mir hat's Spaß gemacht.
Ich danke Ihnen. Ich hatte auch Spaß.
Ja, den Zuhörern sei auch natürlich gedankt für das Zuhören. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen an Kollegen, aber auch gerne an Freunde. Und ich hoffe, Sie schalten bei der nächsten Folge Vorgedanken wieder ein. Und hiermit verabschiede ich mich aus dem ABC Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.